Das ist, manchmal ist es vielleicht auch so ein Rollenklischeebild, dass ich diese Trauer und alle Emotionen, die damit zusammenhängen, auch nicht zugelassen habe. Dass ich versucht habe, schnell meine Emotionen auszuschalten, mich voll und ganz auf das Funktionieren zu fokussieren und zu konzentrieren. Und es hat so kleine Triggermomente auch gegeben. Mein bester Freund, der hat auch eine Tochter bekommen. Und wir haben verabredet, dass die mal uns besuchen kommen. Das war ein Schockmoment. Auch mich hat es dann umgehauen. Mich hat es auch wirklich zerrissen, also emotional zerrissen. Das war das erste Mal, dass ich heftigste Emotionen auch gespürt habe, weil ich konnte sie nicht mehr zurückdrängen. Das ging nicht mehr. Und das war so ein Aha-Erlebnis, dass wir gemerkt haben, so kann es aber nicht weitergehen.
Willkommen zur 65. Folge des Mein Herz lacht Podcast, dem Podcast für Eltern beeinträchtigter, behinderter oder chronisch kranker Kinder. Christine ist am Mikrofon. Väter von behinderten Kindern funktionieren oft, auch wenn in ihnen alles tobt. So ging es jedenfalls Marco Hörmeier. Um sich und seine Familie zu schützen, verdrängte er seine Emotionen und konzentrierte sich voll und ganz aufs Funktionieren. Bis es irgendwann nicht mehr ging. In dieser Folge sprechen wir mit ihm über seine Gefühle und wie er es geschafft hat, sich nach und nach zu öffnen. Er erzählt uns auch, was sich dadurch für ihn verändert hat. Viel Spaß mit dieser Folge. You've been down this road for far too long. He left your love behind. But still you keep on crawling back, despite the pain inside. Hallo Marco, schön, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist. Du bist ein Vater einer behinderten Tochter, die inzwischen volljährig geworden ist. Und wir wollen dich natürlich erstmal so ein bisschen kennenlernen. Deswegen erzähl uns doch mal ein bisschen was, vielleicht auch aus früher von eurem Alltag, wie das so aussah und wie du als Vater dich da auch eingebracht hast.
Ja, erstmal hallo, hallo zusammen, hallo Christine. Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich wieder mit dabei sein darf. Ich bin Marco. Wohne mit meiner Frau und ja, bis vor kurzem mit meiner Tochter gemeinsam in einem Haus in Osnabrück. Aber das ist ein anderes Thema, dass meine Tochter jetzt seit einigen Monaten jetzt in einer selbstbestimmten WG wohnt. Das ist zum Beispiel jetzt gerade eine Veränderung, die wir gerade haben, eine große Veränderung für uns alle drei. Ganz, ganz spannend. Ja, unsere Tochter Amelie ist 18 mittlerweile geworden. Unglaublich, wie die Zeit rennt. Und ja, wie ist unser Alltag so früher gewesen oder wie ist er jetzt vielleicht im Vergleich? Klar, früher war sicherlich erstmal so geprägt, in das neue Leben, wie ich es manchmal nenne, auch überhaupt reinzukommen, ne? Sich da zurechtzufinden und zu gucken, oh Gott, was kommt jetzt alles auf uns gemeinsam zu, gepaart mit Sorge, Ängste und wie geht's so ein bisschen weiter und viel mit Krankenhäusern, Ärzten und Co. zu tun zu haben, dieser Wust an Sachen, die auf einem einprasseln, wo man eher so manchmal auf so Autopilot, glaube ich, erstellt und funktioniert und gar nicht überhaupt von außen mal drauf gucken kann, wie es einem damit eigentlich ergeht, einem selber und dann auch der eigenen Familie ergeht, hin zu einer Phase, wo vieles sich eingeschwungen hat, wo die Belastung natürlich trotzdem weiter da ist mit 24/7, ganz klar, aber wo, glaube ich, viele Sachen in Bahnen laufen, die man ein Stück weit auch selber vielleicht auch so gut wie es geht auch aktiv einschlagen konnte oder setzen oder legen konnte. Ne? Das ist, glaube ich, so der Vergleich von heute. Ja, gerade zu früher, ne? Früher so dieses, oh Gott, alles auf einmal und jetzt zum Glück das, was man beeinflussen kann, das ist ja nicht viel, irgendwie doch das Gefühl zu haben, ich habe es ein bisschen irgendwie in so einen Rhythmus gebracht, ne?
Ich weiß, es ist jetzt schon ganz schön lange her, 18 Jahre, aber kannst du dich irgendwie noch so an diese ersten Momente der Diagnose erinnern? War das auch für dich so ein Schockmoment und so ein Katapultiertwerden in eine ganz andere Welt oder wie hast du das erlebt?
Ja, das trifft sehr, sehr gut. Es war so. Jetzt rückblickend weiß ich auch, dass ich, glaube ich, gar nicht verstanden habe, was da mir gesagt wird. Wenn ich noch an so ein paar Situationen zurückdenke, man ist ja auch, glaube ich, ganz schnell im Verdrängen von Situationen, die einem nicht gut tun. Und ich kann mich an so ein paar Gespräche noch dunkel erinnern mit Ärzten, die einem dann mit Fachbegriffen konfrontieren und grob Szenarien aufmalen, was uns alles erwartet. Und das war eine Mischung aus Schock, gar nicht verstehen, was alles passiert. Und man steht neben sich. Also ich habe das auch Gefühl gehabt, ich stand neben mir. Ich weiß gar nicht, was ist das da für ein Mensch, der da gerade sitzt und sich da Sachen anhören soll, darf, muss. Es kommt einem so surreal vor, völlig. Genauso ein Katapultieren in eine andere Welt, was du auch gerade sagst. So ist es auch gewesen, von jetzt auf gleich. Das ist eine Mischung aus Schockzustand, nicht verstehen und lost sein, völlig lost sein, ja.
Also ich glaube, so dieses am Anfang vielleicht auch irgendwie abschalten und in diesen Funktioniermodus zu gehen, das habe ich schon oft gehört. Und wir haben ja sonst eigentlich fast immer nur Mütter zu Gast. Und die erzählen auch oft, dass so nach diesem ersten Schock und vielleicht neben sich stehen irgendwie so eine Trauerphase angefangen hat, wo sie ganz viel weinen mussten. War das bei dir als Vater auch so oder gehen Väter anders mit solchen Gefühlen um?
Ja, ohne jetzt Klischee und Rollenbilder zu verteilen, ist es aber, glaube ich, bei uns in unserem Fall vielleicht schon auch so ein bisschen in der Richtung gewesen, dass ich versucht habe, schnell, ich sag's auch wirklich mal, meine Emotionen auszuschalten und zu gucken, mich voll und ganz auf das Funktionieren zu fokussieren und zu konzentrieren. Also wie kann ich dort auch eine Stabilisiererrolle einnehmen, auch ein bisschen. Da bei meiner Frau war es auch so. Meine Frau ist damit deutlich, also sichtbar emotionaler umgegangen als ich. Das soll nicht heißen, dass ich damit nicht emotional umgegangen bin. Ich glaube, die Emotionen waren bei uns beide auch definitiv da. Aber ich habe sie besser wegschieben, verdrängen können, ausschalten können, glaube ich, um mich darauf zu fokussieren, was gerade erstmal erledigt werden muss. Und das, ja, das ist manchmal ist es vielleicht auch so ein Rollen-Klischee-Bild, aber bei uns trifft es dann doch auch ein Stück weit auch in der Richtung zu, dass ich diese Trauer und alle Emotionen, die damit zusammenhängen, auch nicht zugelassen habe. Ich habe versucht, sie erstmal nicht an mich ranzulassen, um erstmal zu gucken, wie ich der Situation rein, ja, automatismusmäßig Herr werden kann, ja.
Gab es dann irgendwann so eine Phase, wo dir auch Emotionen oder Gefühle mehr bewusst geworden sind? Oder war das eher so ein Lernprozess auch für dich, dass du jetzt hier auch so offen, sage ich jetzt mal, drüber sprichst? Wie würdest du das sagen?
Ja, es ist ein Lernprozess gewesen, den ich aber gar nicht als Lernprozess erstmal wahrgenommen habe. Ich habe, glaube ich, gar nicht gemerkt, dass ich mich auch stark zurückgezogen habe, dass ich mich auch abgekapselt habe. Also wir uns zu dritt auch abgekapselt haben und ich mich selber auch. Das habe ich gar nicht gemerkt. Das ist, glaube ich, auch ein Stück weit ein kleiner Schutzmechanismus gewesen. Aus meiner jetzigen Perspektive rückblickend ist es so gewesen bestimmt, dass ich auch versucht habe, mich oder uns zu schützen und gesagt habe, ich versuche, nichts mit irgendwas zu tun zu haben. Und es hat so kleine Triggermomente auch gegeben, wo mein bester Freund aus Schulzeiten, der hat einige Monate vor der Geburt von Amelie auch eine Tochter bekommen. Und wir haben irgendwann mal nach ein paar Monaten mal verabredet, dass die mal uns besuchen kommen. Weil ich eigentlich auch mir gewünscht hatte, eigentlich auch. Das war fast schon wie so ein kleiner Schrei von mir nach ein Stück weit Normalität, aber ohne zu wissen, was das bedeutet letztendlich auch. Und dann ist er mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter zu uns gekommen und dann hat es uns völlig übermannt, als wir gesehen haben, wie dann seine Tochter hier bei uns wunderbar durch die Wohnung gekrabbelt ist. Und da waren wir nicht drauf vorbereitet. Meine Frau und ich nicht auf diesen, das war ein Schockmoment. Natürlich wussten wir, was die Tochter meines besten Freundes kann, sozusagen, aber es dann doch zu erleben, das hat uns umgehauen. Auch mich hat es dann umgehauen. Mich hat es auch wirklich zerrissen, also emotional zerrissen. Das war das erste Mal, dass ich heftigste Emotionen auch gespürt habe, weil ich konnte sie nicht mehr zurückdrängen. Das ging nicht mehr. Und das war so ein Aha-Erlebnis, was meine Frau und ich beide hatten, dass wir gemerkt haben, so kann es aber nicht weitergehen. Das ist ja kein Dauerzustand. Irgendwann müssen wir mal in eine Situation kommen, uns zu überlegen, wie gehen wir denn damit weiter um, ohne sofort eine Lösung zu haben. Aber das war vielleicht so ein kleiner Trigger oder eine kleine Initialzündung hin zu, was können wir denn jetzt selber tun, um uns irgendwie ja auch weiterzuentwickeln oder irgendwie mit der Situation einen anderen Umgang zu finden.
Und seid ihr dann so ein bisschen vielleicht auch in die Isolation gegangen? Oder viele Familien berichten ja auch von Einsamkeit. Entweder, dass sie sich selber isoliert haben, weil sie eben gemerkt haben, ich kann eigentlich gar nicht damit umgehen, wenn die anderen so banale Themen haben oder sich freuen, oh, mein Kind kann schon krabbeln, oh, jetzt kann es schon laufen. Und man selber hat ganz andere Probleme, vielleicht auch ja, gesundheitlich starke Probleme. Vielleicht geht es auch um Operationen, um Leben und Tod. Also habt ihr euch auch so isoliert und zurückgezogen oder wie war das bei dir auch speziell?
Ja, eindeutig. Es ist so gewesen. Das ist der beschriebene kleine Schutzmechanismus auch, sich völlig zurückzuziehen, um möglichst solche Situationen, wie wir sie eben auch erlebt haben, wie ich da geschildert habe mit meinem besten Freund und seiner Familie, um die nicht nochmal erleben zu müssen, weil die wehtun. Die tun weh und alles, was weh tut, wenn man eh hochbelastet ist und in einer Phase ist und gar nicht mehr weiß, was richtig und falsch ist und wie es einem geht, dann ist alles das, was nochmal oben drauf kommt, doppelt schwer oder dreifach schwer. Und das ist auch unser Gang gewesen, uns erstmal völlig zurückzuziehen. Das haben wir auch gemacht. Wir sind wirklich in die völlige Isolation gegangen und haben uns fast mehr oder weniger gar nicht mehr aus dem Haus getraut. Ja.
Weißt du noch, wie lange das ungefähr angedauert hat, diese Phase?
Schwer zu sagen. Ich würde sogar bald sagen, dass das bestimmt nahezu die ersten 2 Jahre so gewesen ist. Das würde ich schon sagen. Und erst als zum ersten Mal im Rahmen der Frühförderung auch eine Person zu uns nach Hause gekommen ist, die auch viele Gespräche mit uns geführt hat. Und es war gut, auch eine externe Person, niemanden aus dem persönlichen, privaten Umfeld dabei zu haben, weil auch dort wir gespürt haben, wie jeder nicht mit der Situation umgehen konnte, war es gut, auch eine externe, auch, glaube ich, fachlich versierte Person bei uns im Haus zu haben, die im Rahmen der Frühförderung nicht nur sich um Amelie gekümmert hat, sondern natürlich auch um das System Familie, also auch um die Eltern. Das war der erste Satz von ihr, an den kann ich mich gut erinnern. Ich bin hier nicht wegen ihrer Tochter. Ich bin hier wegen ihnen als Familie. Wir sind ein System, sind zu dritt und deswegen bin ich hier. Und das war schön. Das, für mich war immer alles drehte sich um Amelie. Und da war eine Person, die gesagt hat, nee, das kann nur funktionieren, weil sie müssen auch auf sich gucken. Das war gut. Das war für mich so ein Start, wo sich vieles nochmal neu justiert hat oder sich auch viele Möglichkeiten, Wege durch Gespräche eröffnet haben.
Ja, das ist ja auch so das Motto, was wir bei Mein Herz lacht eigentlich haben, ne? Dass man auch auf die Eltern schauen muss, weil wenn da die Kräfte nachlassen oder komplett weg sind, dann kann es den Kindern auch nicht gut gehen. Aber du hast jetzt schon gesagt, also es gab wahrscheinlich so verschiedene Momente, wo du dann irgendwie ins Reflektieren gekommen bist oder vielleicht auch aus dieser ganzen übermannt sein, dann sich zurückziehen, isoliert sein und dann funktioniert ja wahrscheinlich alles so ganz gut. Aber irgendwie da rauszukommen und zu sagen, so kann es irgendwie nicht bleiben oder man will vielleicht dann ja doch Menschen kennenlernen, nicht alleine sein. Wie hast du es erlebt oder wie bist du da irgendwie wieder rausgekommen?
Da bin ich rausgekommen, glaube ich, auf zwei Wege. Ich habe angefangen, erstmal mich selber mal irgendwann schlau zu machen. Da kommt vielleicht auch meine berufliche Profession auch ein Stück weit damit rein, mal so ein bisschen mal nachzurecherchieren, mal zu gucken und den eigenen Horizont zu erweitern, um dadurch neue Blickweisen oder Sichtweisen auf so ein Thema zu bekommen, um mal wirklich mal klassisch zu googeln. Und wo gibt es was? Wo gibt es weitere Ansprechpartner? Was kann ich eigentlich auch tun, um so ein bisschen Hilfe auch zu holen oder andere Sichtweisen auch zu bekommen, um voranzukommen. Das war der eine Punkt. Und der zweite Punkt, dass ich dann auch selber ein Signal gesendet habe, auch so an mein näheres Umfeld, an meine engsten Freunde, auch basierend auf diese vorhin mal geschilderte Situation und auch mal gefragt habe, wie geht's euch eigentlich im Umgang mit mir? Ich spüre hier ganz viel Unausgesprochenes, ganz viel Unsicherheit. Wie können wir uns dem gemeinsam nähern? Was können wir denn tun? Denn ich habe gemerkt, ich kann mich nicht hinsetzen und kann sagen, andere müssen jetzt das tun und müssen jetzt wissen, was ich brauche. Und andere müssen doch Gespür dafür haben, wie es mir geht, wenn ich nicht selber einen Impuls setze und anderen auch mal sage, wie es mir geht und was ich auch gerade brauche. Ich kann nicht erwarten, dass andere mir aus dem Gesicht ablesen können, was ich gerade brauche. Und diese ersten Gespräche haben gut getan. Ich bin erstmal auf unglaubliche Offenheit in meinem engsten Freundeskreis gestoßen. Die waren sehr dankbar dafür, dass ich diesen Impuls gesetzt habe. Und dann haben sich erste tolle Gespräche entwickelt. Und zum Zweiten habe ich da einfach auch gute, hilfreiche Literatur gefunden. Ich habe beim Googlen einfach auch eine tolle Studie gefunden einer Bielefelder Professorin, die sozusagen die fünf Phasen des Bewältigungshandelns, wenn man, es war ursprünglich auf Mütter gemünzt, aber ich übertrage das mal auch auf Väter, also wenn man Mutter oder Vater eines Kindes mit Behinderung ist, welche Phasen man durchläuft und mal das so aus einem wissenschaftlichen Kontext zu betrachten oder mal zu lesen, um es auch gleich auf sich selbst zu übertragen, habe ich mich sofort wiedererkannt. Und ich glaube, gepaart aus, sag mal, so ein bisschen der wissenschaftlichen Perspektive, in der man sich wiederfindet, mit Gesprächen, die man führt in seinem engsten Umfeld, das hat eigentlich dann mich dazu gebracht, auch das Gefühl zu haben, so, ich komme voran. Da tut sich was und ich kann mich mehr öffnen. Ich kann so ein bisschen die Tür mal wieder aufmachen von zu Hause und Spalt und trete mal raus und sage, so, da bin ich wieder.
Dann würde mich natürlich jetzt interessieren, was sind denn diese fünf Phasen, wo du dich dann wiedergefunden hast?
Wie gesagt, ich habe das entdeckt schon, als ich wirklich so in der zweiten Phase war, würde ich mal sagen. Also die erste Phase hat die Professorin, eine Christa Büker, umschrieben mit der Handlungsunfähigkeit. Und das ist das, was ich auch vorhin geschildert habe. Erstmal sich völlig zurückzuziehen, gar nicht wissen, was überhaupt passiert. Auch mit der Trauer, mit diesem Schock, mit allem umzugehen. Und man ist wirklich wie paralysiert und ist völlig handlungsunfähig. Das beschreibt sie ganz gut. Und dann beschreibt sie im zweiten Schritt, dass man dann so langsam in die Anpassungsbemühungen kommt. Was ich auch geschildert habe, so langsam erste Versuche starten, Gespräche zu führen, um mal zu gucken, was brauche ich, was brauchen andere, da reinzukommen. Und sie hat dann die weiteren Phasen beschrieben. Die dritte Phase war dann der sukzessive Kompetenzzuwachs, dass man immer mehr erfährt darüber und auch Wissen aufbaut und sich sicherer fühlt, vielleicht auch ein Stück weit in dem, was so jetzt auch im eigenen Leben passiert. Die vierte Phase ist dann die Routinisierung, dass vieles routiniert abläuft, dass man wirklich sagt, okay, ich habe das ganz gut jetzt eigentlich in Anführungsstrichen im Griff und weiß, wie vieles laufen kann und wo ich jetzt zu wem ich hin muss, wer sind meine Ansprechpartner, wie kann ich das so gestalten. Und die letzte Phase ist dann die sogenannte Spezialistentumphase, dass man dann wirklich der Fachmann, die Fachfrau ist und sich mehr oder weniger auf Augenhöhe mit Ärzten, Therapeuten bewegt, um selber als Spezialist auftritt und sich austauschen kann, auf Augenhöhe mehr oder weniger. Und ich war in der Phase 2, in diesen Anpassungsbemühungen, habe gesehen, welche weiteren Phasen, sagen wir mal salopp formuliert, auf mich warten. Und das hat mir immens Mut gemacht. Das war genau dieser Trigger, also das mal wissenschaftlich zu sehen, mich darin wiederzuerkennen, vielleicht auch meine eigenen Stärken auch ein Stück weit einschätzen zu können, wie ich mich selber sehe und dann zu sagen, hey, ich kann mich also in diesen Phasen fortbewegen. Das ist so ein Lauf, den ich mir gut vorstellen kann. Und das hat mir unglaublich Kraft gegeben, unglaublich Mut gegeben, das mal nachzulesen und ein Stück weit fast so wie so ein Blick in die Zukunft zu sehen, hey, da in die Richtung kann es gehen. Und das war gut. Das war wirklich so ein Brustlöser, war das auch. Also das hat mir immens, immens Mut gemacht.
Ja, das ist schön, das zu hören. Und ich kann es mir auch vorstellen, also gerade das mit dem Spezialistentum können, glaube ich, irgendwie alle Eltern unterschreiben, die in dieser Situation sind, dass man irgendwann zum Spezialist oder Spezialistin wird. Aber ich würde gerne nochmal so einen Tick zurückgehen, weil es klingt jetzt schon, ich sag mal, so ein bisschen einfach, ne? Also ohne das jetzt abwerten zu wollen, einfach so, ach, ich hatte ein bisschen Trauerphase, wir haben zurück, dann habe ich ein bisschen reflektiert, dann habe ich meine Leute angeschrieben und alles war gut. Aber meistens ist der Alltag ja nicht ganz so einfach. Gab es auch Sachen, die dir mehr zu schaffen gemacht haben? Also ich habe zum Beispiel von Müttern öfter mal gehört, dass sie so die Blicke der anderen nicht so gut aushalten oder dann nicht auf den Spielplatz gegangen sind. Und gab es bei dir auch irgendwie Sachen, die dich verletzt haben, vielleicht von der engeren Familie, von Freunden, irgendwelche Sprüche oder sowas? Hast du das auch erlebt?
Teils, teils. Ich sag mal so, ich habe gelernt nach dem Motto, auf welche Person in meinem engsten Umfeld ich mich verlassen kann und auf welche nicht. Das habe ich schon. Also das ist eine natürliche Auslese an Freundschaft oder engen Beziehungen. Das weiß ich auch und das werden auch viele andere Eltern hier im Podcast schon geschildert haben, dass man weiß, wer ist denn auch eine Person, die einem zur Seite steht und welche Person kann es nicht. Und das ist auch keine Vorverurteilung. Ich wollte es auch gar nicht werten. Und manche Personen waren nicht in der Lage, entsprechend auch damit umzugehen. Und dann haben wir vielleicht von zwei Seiten gemerkt, dass es irgendwie nicht funktionieren kann. Und dann ist das eben der Weg. Das ist so. Manchmal ist es traurig, dass man sagt, schade eigentlich, weil das war eine tolle Beziehung, die man da miteinander hatte, Freundschaft, wie auch immer, oder auch im familiären Umfeld habe ich das auch erlebt, dass es nicht mehr so funktioniert. Aber lieber die Gewissheit haben, die ist dann auch einmal schmerzhaft, aber dann weiß ich aber auch, auf welche Person ich mich da verlassen kann. Das ist die eine Seite. Aber da habe ich wirklich das Glück gehabt, dass ich durch diese Gespräche ein sehr kleines, feines, aber gutes Umfeld habe, wo ich weiß, das sind Menschen, auf die kann ich mich verlassen und die sind für mich da und helfen und in Notsituationen und wissen jetzt auch gut damit umgehen zu können und können erahnen, was ich brauche. Auf der anderen Seite ist so der Gang in die Öffentlichkeit. Das ist richtig, das habe ich natürlich auch erlebt, die Blicke. Es gibt auch die schönen Situationen, die gibt's ja auch, wenn ein kleines Kind mal kommt irgendwie und Mama fragt, was hat denn das Kind da im Rollstuhl? Und dann entwickeln sich auch mal positive Gespräche, die sind aber eher natürlich eher selten und eher ist es diese verstohlenen Blicke oder Tuscheleien und so weiter, die habe ich auch erlebt. Aber damit konnte ich dann so ab der Phase 2 ganz gut umgehen sogar. Das konnte ich ganz gut abprallen lassen. Das muss ich schon sagen. Sie waren da, diese Situation, aber ich konnte sie doch ganz gut, ich konnte gut handeln, ich konnte gut diese Situation bewältigen.
Willst du denn sagen, dass du trotzdem so ganz, ganz viel mit dir innen ausgemacht hast? Oder also hast du auch mal so Gefühle wie Wut gespürt oder Frustration oder sowas?
Ja, doch, deutlich. Da habe ich eindeutig vieles mit mir selber ausgemacht. Ja, das habe ich schon. Es gibt wenige Phasen, wo ich in einem so geschützten Raum war, dass ich auch mal die Schleusen aufmachen konnte. Zum Glück hat sie gegeben, die waren sehr selten. Da ich will nicht sagen, dass ich mir das nicht zugestehe, aber ich schalte sehr, sehr schnell auf den Autopilot. Sehr, sehr schnell. Ob es ein Raum der Resilienz ist, es ist so ein Wort, ja, resilient ist so positiv besetzt und jeder muss resilient sein, weil das klingt dann ganz schön. Frage ist immer, ob es richtig ist. Ich finde ja auch eigentlich, dass das Wort verdrängen auch nicht so negativ wiederum sein muss, sondern verdrängen kann manchmal auch hilfreich sein. Die Frage ist immer, wie die Mischung passt. Und ich würde das nicht so weit gehen zu behaupten, dass ich eine gute Mischung hinbekommen habe. Ich glaube, dass ich zu selten Emotionen noch zeige und zulasse. Das merke ich daran, denn wenn ich diesen geschützten Raum habe, dann fallen die dann auch sehr heftig aus. Dann ist das so. Aber dann kann ich es auch wirklich zulassen.
Ja, also bei mir kam jetzt auch nochmal so dieses Wort Schutz auf, ne, was du vorhin auch so gesagt hast, dass man vielleicht was verdrängt oder wegschiebt, um sich selbst zu schützen, weil man weiß, es tut mir jetzt auch nicht gut. Oder ist dir irgendwie so eine Situation, ich sag jetzt mal eine extremere Gefühlssituation, noch in Erinnerung geblieben?
Ja, das sind natürlich oftmals so diese starken Situationen, wenn es um Krankenhausgeschichten geht, um Operationen geht und irgendwas in der Richtung und wo ich dann merke, ich muss eigentlich für Amelie natürlich eher der Sicherheitsanker sein. Und dann versuche ich mich so stark darauf zu fokussieren, weil ich weiß, wenn Amelie spürt ja Emotionen und Erregung sofort. Und ich habe so einen Deal mit meiner Frau, dass diese Extremsituation mache ich, weil meine Frau sagt, ich kann das nicht, weil wenn ich als Mama da selber so emotional damit umgehe, dann überträgt sie das auf Amelie und dann ist alles zum Scheitern verurteilt. Und dann mache ich die Situation. Und ich konzentriere mich so stark darauf, null Emotionen zu zeigen und eher lächelnd gut damit umzugehen, obwohl ich spüre, dass es mich innerlich zerreißt, weil ich extrem emotional angefasst bin. Das sind Situationen, wo ich merke, da komme ich an meine Grenzen. Das sind Grenzerfahrungen, wo ich dann merke, wenn ich Amelie an der Schleuse abgebe, beim OP-Saal zum Beispiel, dann gebe ich sie ab, drehe mich um und dann breche ich zusammen.
Ja, das habe ich mir gerade auch so vorgestellt. Oder wenn du dann wieder nach Hause kommst, also hast du dann irgendeinen Raum, wo du hin kannst mit diesen Emotionen oder wo du dann das alles irgendwo rauslassen kannst?
Ja, den habe ich dann doch. Das ist ganz gut. Also dann habe ich dann wirklich meine ein, zwei engen Freunde und dann kann ich es da auch mal ganz gut lassen. Die fangen mich dann auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes körperlich auf. Und das ist auch gut so. Und da kann ich auch richtig loslassen. Da kann ich mich wirklich fallen lassen im wahrsten Sinne des Wortes und dann sind die da. Und das funktioniert auch gut.
Und redest du dann mit denen oder ist es eher so, dass dir vielleicht auch hilft, was gemeinsam zu machen, eine sportliche Aktivität oder irgendwie sowas?
Ja, auf jeden Fall. Also, dass wir dann versuchen, wirklich irgendwas zu tun. Also die sagen dann auch, komm, wir müssen dich mal auf andere Gedanken bringen und versuchen, eine Lockerheit reinzubringen, eine Unbeschwertheit reinzubringen, gerade wenn es schwer ist. Und das hat sich gut entwickelt. Das hat sich wirklich gut entwickelt, dass ich da meine ein, zwei guten Ansprechpartner habe, die auch dann mittlerweile unausgesprochen wissen, was ich dann auch brauche und wie sie mit mir umzugehen haben.
Ja, also ohne jetzt halt zu sehr in Klischees abdriften zu wollen, aber wir hatten mal eine Podcast-Folge, da ging es auch ums Thema Trauer und da war auch einfach die Aussage, dass sich viele Väter leichter tun mit so gemeinsamen Aktivitäten und nicht immer unbedingt so dieses nur drüber reden, wie vielleicht das Mütter eher machen. Ne? Deswegen wollte ich das eher so als Tipp sehen, ob das was ist, wo du sagst, ja, das hilft mir und vielleicht sagt dann ein anderer Vater, ah, okay, das würde mir dann vielleicht auch helfen. Ne? So.
Ja, es kommt wahrscheinlich auch immer so auf die Situation an. Das habe ich dann auch gemerkt. Das ist jetzt, ich könnte es gar nicht so jetzt irgendwie pauschal sagen, was dann auch in der Situation das Beste ist. Ich finde es gut, dass ich dann das Gefühl habe, dass mittlerweile meine ein, zwei engsten Freunde auch, glaube ich, sehr gut spüren können, was jetzt gerade gut ist. Diese Ablenkung mit irgendwas, eine Unbeschwertheit reinzubringen oder den ganzen Raum zu geben, um einfach meine Emotionen mal rauszulassen. Ne? Und das ist gut, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, ich muss erst noch erklären, was ich jetzt brauche. Wie es eben wirklich dann zu Beginn gewesen ist, wo ich dann auch dann viel erklären musste oder das auch gemacht habe, um diese Beziehung wieder aufzubauen zu meinen engsten Freunden.
Und das wahrscheinlich auch deswegen funktioniert hat, weil du ja diesen ersten Schritt gegangen bist, weil du ja erkannt hast, ich kann nicht von anderen erwarten, dass sie das verstehen, was man vielleicht so automatisch macht als Mensch. Ne? Man denkt so, wieso sagen die das jetzt oder denken die nicht drüber nach? Und der andere ist ja oft in einer ganz anderen Welt und kann das vielleicht gar nicht nachvollziehen. Oder hattest du auch so einen Eindruck, dass du erstmal reflektieren musstest und merken musstest, ja, Moment mal, das war jetzt vielleicht gar nicht mit Absicht so gesagt, sondern der andere kann es einfach nicht anders.
Ja. In der Tat, ja. Ich habe dann oft nur probiert, mich in die Perspektive auch reinzuversetzen. Das hilft ja auch, dass ich mich da gefragt habe, wenn ich jetzt in der Situation wäre, meines besten Freundes, wie sieht er mich jetzt gerade und was hat er für Fragen oder woher kommt die Unsicherheit? Und wir haben dann in diesen Gesprächen versucht, jeweils immer die anderen Perspektiven einzunehmen. Und das war gut und das hilft, also mir hilft es immens. Und wenn auch meine Freunde versucht haben, meine Perspektive einzunehmen und zu sagen, ja klar, er sitzt jetzt da und sieht sich als der Betroffene sozusagen und ist ja klar, dass er sagt, Mensch, ihr müsst doch sehen, wie es mir geht und bitte, jetzt macht doch was. Und ich habe dann gesehen, in deren Situation, die gucken mich an und sagen, was soll ich denn machen? Ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Und das mal zusammenzubringen, diesen Austausch zu haben und dann von zwei Seiten dann auch mal zu beleuchten, was dann die andere Seite jeweils als Impuls braucht, vielleicht auch, um sich dann wieder anzunähern, um irgendwann auch unausgesprochen zu wissen, was der andere braucht. Das war schwierig am Anfang, aber sehr gut.
Gab es so im Rückblick dann noch was? Wir haben ja jetzt schon viele Sachen gehört, die dir geholfen haben. Aber ich weiß nicht mehr ganz auswendig, was dann Phase 3 ist, aber man kommt ja immer mehr in dieses Wissen und quasi auch Selbstwirksamkeit rein, ne? Also gab es irgendwann mal so die Situation, dass du gedacht hast, eigentlich kenne ich mich jetzt genauso gut oder besser aus als Ärzte oder Fachpersonen?
Sagen wir so, ich habe zumindest diese Gespräche auf Augenhöhe irgendwann eingefordert. Das habe ich dann schon so selbstbewusst oder selbstwirksam habe ich irgendwann gesagt, pass mal auf, ich möchte jetzt nicht Gespräch führen, wie es noch vielleicht in den ersten Jahren gewesen ist, wo ich von unten nach oben gucke und mir ein Arzt alles erklärt, was jetzt zu tun ist und was ich zu lassen habe und zu machen habe, sondern irgendwann bin ich auch selbstbewusst aufgetreten und habe gesagt, so, jetzt möchte ich hier mal, dass wir uns hier mal echt austauschen und habe das eingefordert und habe gemerkt, dass es funktioniert. Bin da sogar auf Offenheit gestoßen. Jetzt habe ich auch vielleicht auch das Glück gehabt, dass ich die passenden Ärzte und Therapeuten auch hatte, die dafür offen gewesen sind. Vielleicht ist das nicht immer so der Fall, aber vielleicht, wenn man aber auch so auftritt und auch sagt, Mensch, das ist mein Anspruch, ich hätte das ganz gerne und so ein bisschen bin jetzt, ich habe mal gesagt, ich bin der Amelie-Experte und ihr seid die Medizinexperten, ihr seid die Therapieexperten. Wie bringen wir denn die drei Experten-Sichtweisen jetzt bestmöglich zusammen? Und nicht mit einer Form der Überheblichkeit, sondern mit einem Stück weit auch Selbstbewusstsein und sagen, hey, das ist das, wo ich mich auskenne als Vater und da möchte ich jetzt ganz gerne, dass wir da gemeinsam drüber sprechen. Und das war gut. Und das kann das nur wirklich voller Inbrunst sagen, dass das sehr, sehr gut gewesen ist und auch sehr fruchtbar und auch zu tollen Ergebnissen geführt hat.
Hast du dich denn auf so Gespräche dann auch vorbereitet und dir vorher so ein bisschen überlegt, was du sagst? Oder wusstest du einfach irgendwann so viel, dass das, sag ich mal, einfach so aus dir rausgekommen ist und du das so selbstbewusst präsentieren konntest?
Vielleicht teils, teils. Am Anfang natürlich durch Recherche oder mal so ein bisschen gucken und natürlich auch durch Netzwerke, die man dann aufbaut, sei es über die verschiedensten auch Selbsthilfevereine, in denen ich dann ja auch damit aktiv gewesen bin oder andere Netzwerke, baut man ja auch Wissen auf und überträgt dann vielleicht das Wissen anderer auch auf seine persönliche Situation und eignet sich dann auch Wissen an. Das habe ich dann schon gemacht und irgendwann habe ich mich so expertenmäßig auch gefühlt, Amelie-expertenmäßig, dass ich mich dann nicht irgendwie vorbereiten musste, sondern auch schon in die Gespräche so reingegangen bin. Schon mit einer Zielsetzung, das hätte ich so ganz gerne, da will ich wo ganz gerne hin. Nicht, da muss ich mit Biegen und Brechen hin, sondern eher, hey, was können wir jetzt gemeinsam erreichen? Das wäre toll, wenn wir da irgendwie hinkommen können. Aber vielleicht ist ja auch der Weg das Ziel. Vielleicht gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten. Lass uns mal gemeinsam gucken. Und das ist so das, wo ich die besten Erfahrungen gemacht habe. Wenn man sagt, hey, lass uns mal gemeinsam gucken, was jetzt ein guter gemeinsamer Weg ist, hinter dem wir uns da alle versammeln können oder auf dem wir uns da wirklich treffen können.
Also es klingt auf jeden Fall so, als könntest du sehr gut mit Leuten kommunizieren, vielleicht auch gut mit Worten umgehen. Würdest du sagen, dass das vielleicht nicht jedem Vater so leicht fällt? Ich weiß jetzt nicht, was du beruflich machst, ob du da auch geübter bist als andere, aber ich sag mal, man muss ja schon seine Gefühle in gewissem Sinne unter Kontrolle haben, um dann vielleicht auf diese Logikebene gehen zu können. Ne? Wenn ich mich angegriffen fühle, wenn ich wütend werde, wenn ich was auch immer für Gefühle hochkommen, dann ist es ja sehr schwierig, dann so reflektiert zu antworten und zu sagen, ach, guck mal so drauf. Also war das hier für dich ein Thema? Bist du da eh besonders geschult oder bist du da so reingewachsen?
Ja, ich bin ja beruflich, bin ich ja Journalist und habe viel mit solchen Sachen vielleicht auch ein Stück weit zu tun, also mit Sprache und solchen Sachen. Vielleicht fällt es mir auch ein bisschen leichter, als es vielleicht anderen fallen kann. Das mag schon sein. Aber vielleicht ist es auch der Anspruch dahinter. Weil ich habe mir ganz früh gesagt, ich möchte nicht in Gespräche reingehen mit der Zielsetzung, ihr müsst jetzt alle das tun. Sondern für mich war immer die Zielsetzung, in ein Gespräch reinzugehen und das Signal auszusenden, was können wir denn gemeinsam erreichen? Was können wir tun? Und damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit eher nicht eine Frage, wie gut man sich ausdrücken kann, sondern mit welcher Haltung man da auch reingeht. Und natürlich spielen Emotionen eine Rolle. Und ich habe dann trotzdem auch in Gesprächen manchmal Emotionen geführt und habe sie auch offen benannt, dass ich auch mal gesagt habe, boah, das setzt mir jetzt gerade zu. Oder ich fühle mich da nicht gut mit. Und welche anderen Möglichkeiten haben wir vielleicht? Und das war mein Ansatz, immer zu sagen, das ist jetzt meine Sichtweise drauf. Ich spüre, das setzt mir jetzt gerade zu. Ich weiß nicht, was es ist gerade, das Störgefühl. Ich merke gerade Emotionen hochkommen. Was haben wir denn für andere Wege? Oder dass ich immer gesagt habe, das ist das, so kommt es mir gerade vor. Und mir fehlt diese Information dazu. Wer kann mir jetzt ein besseres Gefühl geben? Und immer so mit der sanften Aufforderung, was können wir jetzt machen? Und nicht mit dem Zeigefinger zu kommen. Und ich glaube, ich war vielleicht auch die ersten Jahre im Rahmen dieser Phase 3 der Anpassung, war ich manchmal vielleicht zu forsch, habe gesagt, das muss jetzt so sein, das will ich jetzt so. Und ich habe dann irgendwann selber vielleicht in meiner persönlichen Entwicklung innerhalb dieser Phasen gemerkt, es geht nicht um, das will ich jetzt so, sondern was können wir gemeinsam erreichen, sodass es uns allen gut geht damit. Und weil dann geht es auch mir gut und dann im Endeffekt kann es auch nur für Amelie gut sein.
Ja, weil ich habe schon gedacht, das klingt alles so super reflektiert und oft sind wir ja noch gar nicht an dem Punkt, ne? Also vielleicht bin ich auch nicht immer an dem Punkt, dass ich so sagen kann, ah, da kommt jetzt das Gefühl, nee, das tut mir jetzt nicht gut und das auch verbalisiere, sondern ne, wenn so eine Emotion so reinkommt, dann ist man da so drin, ne? Also deswegen vielleicht nochmal die Frage, war das bei dir irgendwann am Anfang auch so, dass dir alles zu viel war oder dass du gedacht hast, jetzt brauche ich auch mal eine Auszeit oder ich muss jetzt auch mal was für mich tun? Hattest du solche Momente auch?
Ja, die habe ich immer noch. Also das geht nicht weg, das habe ich immer noch. Das, was alle Eltern sagen können und mir fehlt ausreichend Sport, mir fehlt jenes und ich bin auch so ein Typ, der eher sagt, dann kümmere ich mich hier doch mal drum und verzichte drauf, dann noch selber irgendwie Sport oder mehr Sachen für mich zu machen. Es hat sehr lange gedauert, bis ich zum ersten Mal auch mal 3 Wochen zur Kur gefahren bin. Das habe ich erst vor 2 Jahren gemacht, zum ersten Mal. Sehr viele Leute haben mir gesagt, es wird mal Zeit, dass du das früher machst. Und da bin ich ein Typ, der sagt, ja, das mache ich dann später. Ja, das ist eine, liegt auch an mir natürlich, das weiß ich, aber da bin ich dann, das ist so meine, Schwäche ist das falsche Wort, aber das ist so mein Thema, dass ich meine eigenen Bedürfnisse sehr, sehr stark hinten anstelle. Und ich glaube, ich habe einen ganz guten Blick auf mich und weiß, wann komme ich irgendwann an Grenzen. Das kriege ich, glaube ich, noch ganz gut hin oder ich schaffe es noch, mich so halbwegs an diesen Grenzen zu bewegen und nicht permanent über Limit zu laufen. Das kriege ich noch ganz gut hin und es behaupten, dass ich da sehr gut drin bin, aber ich kriege es noch ganz gut hin durch eine Selbstreflexion, aber trotzdem stelle ich meine eigenen Bedürfnisse extrem hinten an.
Ja, das ist das, was wir natürlich auch ganz oft von Müttern hören. Jetzt habt ihr aber, glaube ich, bei euch die Pflege eher so 50-50 aufgeteilt oder kannst du das nochmal kurz erzählen, wie es bei euch ist?
Ja, wir haben da so eine, ja, wir haben für uns selber irgendwann das entwickelt, nicht wahr, was wir machen wollten, dass wir das schon so ein Stück weit aufgeteilt haben. Also die Pflege kann man sagen ungefähr so Hälfte, Hälfte, hängt auch ein Stück weit damit zusammen, dass irgendwann durch Amelies zunehmendes Alter und alleine durch Gewicht und solche Sachen, dass manche pflegerischen Tätigkeiten, die mal schnell erledigt werden müssen, meine Frau gar nicht mehr leisten kann. Trotz Deckenlifter oder anderen Geschichten, wenn es mal schnell gehen muss oder Amelie mal kurz irgendwie auf eine Liege beim Arzt zu wuchten, das würde meine Frau gar nicht mehr hinkriegen. Das heißt, automatisch im Laufe der Zeit habe ich solche Aufgaben mehr übernommen und meine Frau macht dann andere Aufgaben zu organisieren. Wie kommt eine von unseren, wir sagen mal liebevoll, unsere Amelie-Buddies, also unsere tollen Helferinnen, die wir haben. Wie organisieren wir das? Wer kommt zu welcher Uhrzeit? Und wir haben uns das eigentlich im Laufe der Zeit gut aufgeteilt, dass wir so Arbeitspakete haben. Jeder weiß, das ist so der Tanzbereich des anderen und das funktioniert auch gut. Und so die klassische Pflege, Unterstützungsarbeit haben wir uns schon eigentlich, ja, aufgeteilt so ein bisschen. Ja, das stimmt, kann man schon sagen. Das sind wir ungefähr bei 50-50, ohne es jetzt irgendwie, das Bauchgefühl.
Ja, oder wart ihr? Jetzt hat sich ja nochmal einiges geändert. Aber gab es für euch auch irgendwie sowas, so eine Auszeit oder irgendeinen Ort, wo ihr wieder auftanken konntet, entweder als Ehepaar oder als Familie oder du alleine?
Ja, da fällt mir natürlich jetzt sofort der Kupferhof in Hamburg ein. Das ist der eigentlich auch einzige Ort gewesen, wirklich der einzige Ort gewesen, den wir hatten. In der Tat. Also wir sind dort insgesamt meine 16 Mal gewesen im Laufe der Jahre. Sehr früh sind wir dort gewesen. Also wenn ich jetzt sagen 16 Mal, ich könnte jetzt nicht mal genau das Jahr sagen, aber sehr, sehr früh, also ich glaube 1-2 Jahre, nachdem der Kupferhof am Start war, waren wir dann auch schon da und sind dort eigentlich teils 3-mal im Jahr da gewesen, mindestens 1-mal im Jahr da gewesen. Und das ist wirklich der einzige Ort gewesen des wirklich Erholens, des Loslassens und Erholens. Gerade als wir gemerkt haben, nach dem 3., 4. Mal im Kupferhof, wie gut es funktioniert und auch irgendwann wir gesagt haben, wir können Amelie sogar da lassen und können noch mal im Rahmen des Aufenthalts auch mal für eine Woche mal zu zweit, meine Frau und ich, einfach mal zur Ostsee weiterfahren und ohne es da ein Apartment oder eine Ferienwohnung und bleiben mal da. Das ist wirklich der einzige Ort gewesen, der Erholung und auch vor allem der Zweisamkeit. Was immens, immens, immens einen so hohen Stellenwert hat, Zeit zu zweit zu haben. Das ist, steht für uns ganz, ganz, ganz weit oben.
Hast du irgendwie noch sowas wie die schönste Erinnerung, entweder an so einen Moment zu zweit oder vielleicht auch, als dir klar wurde, hier den Menschen beim Kupferhof kann ich vertrauen, hier kann ich wirklich abgeben und loslassen?
Ach, so den einen Moment ist schwer zu sagen. So einen speziellen Moment habe ich gar nicht. Aber wenn ich das Gefühl habe, morgens ist es kein Wecker oder irgendwas in der Richtung, so ich schlafe einfach aus. Ich muss keinen Wecker stellen. So was ganz Profanes. Ich muss keinen Wecker stellen. Ich schlafe einfach.
Ja, also ich glaube schon allein, das reicht aus. Ich weiß nicht, wie bei euch so die Nächte waren, aber sind ja auch häufig überhaupt unterbrochen, sehr wenig Schlaf, ganz viel Stress. Und wenn man dann, oder durchschlafen, ist ja auch so ein Thema, ne? Weiß nicht, ob das bei dir war. Jetzt hat sich bei euch ja ganz, ganz viel verändert, weil Amelie volljährig ist. da ändert sich ja ganz viel auch beim Thema Krankenkasse, dann Wohnen, hast du ja schon gesagt, dass ihr da wohl was gefunden habt, was nochmal ein ganz eigener Podcast sein könnte. Aber es gibt ja auch ganz viel Rechtliches, was sich verändert. Wie hast du diesen Umbruch erlebt? Sind da auch nochmal Gefühle hochgekommen bei dir?
Ja, und zwar auch überraschend für mich und unerwartet für mich. Ich wusste ja, was so an behördlichem Umfang so auf uns zukommt. Das war mir ja bewusst mit der Volljährigkeit, mit allem drum und dran. Egal, ob es Konto hier ist oder behördliche Gänge da und natürlich auch das gesamte Betreuungsverfahren. Mir war schnell bewusst, wie die Abläufe sind, haben mir auch schlau gemacht, wann muss wie, was erledigt werden und so weiter und so weiter. Und Wust an Unterlagen, Wust an doppelt und dreifach Sachen einreichen und natürlich auf Papierform, weil das ja alles digital nicht geht und. Die gleichen Geschichten, die wir einfach alle kennen. Ich glaube, wo viele Eltern auch erprobt sind mittlerweile, was man machen muss. Das war mir alles bewusst und habe für mich auch einen Plan auch schon gemacht, wann ich wie welche Sachen jetzt auch mache und. Das ist alles von mir, sag mal, glaube ich, routiniert, in der Phase der Routine mal zu blicken, vorbereitet gewesen. Womit ich wirklich nicht gerechnet habe, was das emotional nochmal auslöst. Also allein die Volljährigkeit generell an sich, der 18. Geburtstag war verbunden mit starken Emotionen, das habe ich schon gemerkt. Auch bei mir nochmal, hatte ich ehrlich gesagt auch nicht so mit gerechnet. Aber dann nochmal so diese Emotionen rund um diese behördlichen Verfahren haben mir auch nochmal wirklich zugesetzt. Und das hätte ich auch nicht gedacht. Wenn man immer so glaubt, ach, man ist auf alles vorbereitet, man ist ja jetzt im Spezialistentum und man ist jetzt routiniert, dann kann da nichts mehr schocken. Das hat mich doch nochmal getroffen, ja.
Gab es denn da eine Situation, die dich geschockt hat?
Ja, im Speziellen hat mich wirklich der Abschluss des gesamten Betreuungsverfahrens hat mich nochmal emotional wirklich, auch wirklich heftig mitgenommen. Das Betreuungsverfahren selber, dieses mehrstufige, über Monate dauernd und mit allen Situationen, dass man mit der Richterin nochmal ein Gespräch führt und so weiter und was alles so kommt, Haken dran. Und dann ganz am Ende des Verfahrens gibt es ja nochmal die sogenannte Betreuerunterrichtung, wo am Ende auch dann die Betreuerausweise ausgehändigt werden und wo dann nochmal gesagt wird, wie der weitere Ablauf ist. Das wusste ich auch. Und dann bin ich mit meiner Frau entsprechend hier ins Amtsgericht gefahren. Man muss dazu sagen, dass auch alles natürlich auch vom klassischen Bild auch wunderbar auch passte. Es ist ja so, dass die Amtsgerichte nicht gerade stilistisch vergleichbar sind mit Penthouse-Wohnungen und man sitzt dort auf einem kargen Flur. Und dann wurden wir aufgerufen, meine Frau und ich, von der Rechtspflegerin und wurden in einen separaten Raum geführt. Der bestand aus einem Schreibtisch ungefähr aus Gelsenkirchener Barock der 50er Jahre und zwei wackeligen Holzstühlen. Mehr war in diesem Raum nicht drin. Und dann saß uns die Rechtspflegerin gegenüber, die uns dann mit einem Schmierzettel und mit einem Wust an DIN A4 ausdrucken, mit ungefähr 50 Blatt Papier, unterrichtet hat, was wir jetzt zu tun und was wir jetzt zu lassen haben. Und ich habe dann da gesessen, ich habe erstmal bei meiner Frau schon ein Zittern schon gespürt und ich habe selber gemerkt, was das bei mir auslöst. Um es hier auch nochmal klarzustellen, das ist überhaupt keine Kritik an der Rechtspflegerin. Die war freundlich und die war nett. Und das ist ein rechtsstaatliches Verfahren, was sinnvoll ist und auch richtig ist, das ich gar nicht kritisieren möchte. Aber das Ambiente, es passte alles zusammen. Dieses lieblose Zimmer und eine Unterrichtung, wo uns gesagt wurde, was jetzt meine Frau und ich zu tun und zu lassen haben. Danach haben wir uns bedankt, haben diese 50 Blatt DIN A4 Papier eingepackt. Dann bin ich meiner Frau, habe ich das Amtsgerichtsgebäude verlassen. Und mein erster Satz ist zu meiner Frau gewesen, oh Mist, ich glaube, jetzt müssen wir wieder reingehen. Ich habe meine Würde am Haken hängen lassen. Und so kam es mir vor. Der ganze Prozess war völlig würdelos. Ich habe mich wirklich gefühlt, als wenn mir einer einen kalten Eimer Wasser über den Kopf gießt. Und ich mich wirklich gefragt habe, was habe ich denn 18 Jahre lang jetzt gemacht?
Als hättest du nicht das ganze Wissen aufgebaut, Expertentum und dich tagtäglich mit deiner Frau gemeinsam und deiner Tochter gekümmert, ne? Als würde jetzt jemand von außen kommen und sagen, so, jetzt sagen wir dir mal, wie es läuft, so ungefähr, ne?
Ja, und nochmal, es ging mir nicht darum, dass jetzt jemand mir einen roten Teppich ausrollt und mit Fanfare da steht und noch drei Urkunden und noch drei Leute da stehen, mit mir Konfetti von oben regnet und sagen, hör mal, ja, herzlichen Glückwunsch, toll, was Sie gemacht haben. Gar nicht, null. Aber es war würdelos. Es war richtig, richtig würdelos. Das hat mir immens zugesetzt, immens emotional auch zugesetzt.
Wie hättest du es dir denn gewünscht oder was wäre vielleicht auch nochmal so ein Appell, was besser laufen könnte in so einer Situation?
Ja, das ist, glaube ich, immer schwer, denn es handelt sich ja nun mal auch um ein rechtsstaatliches Verfahren, was ja auch sinnvoll ist, ganz klar. Und deswegen ist es schwierig. Ich könnte jetzt auch nicht sofort sagen, so und so muss es sein. Ich glaube, es geht auch nicht darum, was sein muss. Ich glaube, wichtig wäre vielleicht, wenn innerhalb des Verfahrens sich einfach, wenn ein Rahmen geschaffen wird dafür, ein Rahmen geschaffen wird in einem Gespräch, um die Gegenseite, um die Sichtweisen mal einfach mal reinzugucken, um auch mal diese Würde herstellen zu können. Um wirklich mal zu sagen, Mensch, das ist für Sie auch als Eltern, ist das jetzt auch nochmal, das ist schon echt eine Hausnummer, was gerade passiert. Sie haben sich 18 Jahre lang aufopferungsvoll um Ihr Kind gekümmert. Und jetzt ist nun mal, haben wir jetzt ein Verfahren hier und sowas. Und jetzt sind wir hier als Aufsichtsbehörde auch verantwortlich, um da einen Blick drauf zu werfen. Das heißt nicht, dass wir Ihnen nicht vertrauen, ganz im Gegenteil. Aber das ist Teil eines Verfahrens. Das heißt aber nochmal, das hat nichts damit zu tun, dass das, was Sie geleistet haben und was Sie auch weiterhin leisten, in Abrede gestellt wird. Oder wie auch immer man es verpackt hätte, mit schönen Worten, mit vielleicht auch einer anderen Umgebung. Vielleicht müssen diese Betreuerunterrichtungsszenarien vielleicht nicht in einem kargen Raum im Amtsgericht stattfinden. Vielleicht können sie woanders stattfinden, in einem anderen Setting stattfinden, dass die Rechtspflegerin sagt, wir treffen uns an einem anderen Ort. Vielleicht ist das auch ganz gut. Vielleicht kann das dazu beitragen, um es einfach nur ein Stück weit würdevoller zu gestalten. Denn letztendlich, und das will ich jetzt schon mal sagen, geht es auch ein Stück weit auch um uns Eltern.
Ja, also das denke ich auch nach all der Zeit. Und du hast es ja jetzt als Beispiel gesagt, vielleicht sind es ja auch nur ein paar Sätze, wo man einfach sagt, so, Sie wissen jetzt, ich muss diesen Text vorlesen, aber ich weiß natürlich, ne, was Sie geleistet haben. Ich weiß natürlich, wie es jetzt vielleicht auch in Ihnen aussieht oder ich kann es mir vorstellen oder ich kann versuchen, es nachzufühlen und diese Einordnung vorzunehmen, ne, am Anfang und vielleicht auch nochmal am Ende und zwischendrin zu sagen, so, jetzt kommt der Text, ne, den muss ich jetzt so vorlesen, rein rechtlich, aber halt diesen Rahmen zu schaffen, wie du auch gesagt hast, ne, das würde wahrscheinlich helfen.
Ja, und das ist dann auch, das ist nicht viel. Es ist nicht viel, sondern es ist vielleicht ein Stück weit, ich habe vorhin davon gesprochen, vielleicht ein Stück weit die Perspektive des Gegenübers einnehmen zu können. Und es sind Rechtspflegerinnen oder Rechtspfleger sind ja jetzt auch keine geschulten Therapeuten und oder irgendwas in der Richtung ist auch vollkommen okay. Und die haben einen Job zu erledigen. Und nochmal, die Dame ist sehr nett und sehr freundlich gewesen. Aber vielleicht trotzdem zu gucken, wie kann denn ein Rahmen aussehen? Wie kann man es gestalten? Vielleicht ist es auch schon der andere Ort. Und sowas wäre einfach sehr wünschenswert, wenn es da irgendwie Möglichkeiten gibt. Vielleicht ist es auch schön, eine andere Begleitung von Eltern herbeizuführen. Diesen ganzen Prozess vielleicht begleiten zu lassen von Familienbegleiterinnen oder wie auch immer. Vielleicht auch vielleicht ein Stück weit besser darauf vorzubereiten. Ich hätte ja gedacht, ich wäre auf alles vorbereitet, aber ich war auf diese behördlichen Abläufe vorbereitet und nicht auf das, was mich dann an diesem finalen Termin der Betreuerunterrichtung emotional erwartet hat. Deswegen, ich habe hier kein Patentrezept. Wichtig wäre mir einfach nur darauf hinzuweisen oder vielleicht auch Eltern, die jetzt auch bald vor der Frage stehen, mein Kind ist volljährig, vielleicht ein Stück weit zu sagen, versucht euch darauf vorzubereiten, dass ihr leider auch sowas erleben werdet, dass ihr Gedanken habt, wo ist eigentlich meine Würde geblieben dabei?
Ja, es ist vielleicht ja auch einfach nur so der Appell nach noch ein bisschen mehr Menschlichkeit, ne, wenn man das so sagen kann. Ja. Und das kann ja eigentlich jeder versuchen, ein bisschen menschlicher zu sein. Hast du sonst noch einen Tipp, wenn du zurückblickst, so viel Erfahrung, 18 Jahre, wir haben das jetzt eher so im Schnelldurchlauf quasi runtergerissen mit den verschiedenen Phasen auch. Aber gibt es noch irgendwas, was du gerne vielleicht auch speziell anderen Vätern mit auf den Weg geben möchtest?
Also zum einen auf jeden Fall, die Erfahrung habe ich ja gemacht, darüber zu sprechen. Das ist ja auch, wir haben ja vorhin über Klischees gesprochen, von Männern und Frauen auch darüber zu sprechen, was ich benötige. Da habe ich sehr gute Erfahrung gemacht, als ich mich geöffnet habe und mal gesagt habe, was sind meine Wünsche, was brauche ich? Was brauche ich im Moment? Was brauche ich generell? Und das, was ich heute brauche, kann morgen ganz anders sein. Morgen brauche ich genau das Gegenteil. Und nur wenn ich darüber spreche, dann kann ich auch eine Erwartung haben, dass mein Gegenüber oder meine Gegenüber damit umgehen können. Das ist die eine Geschichte, weil da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht, um mich nicht hinzusetzen, zu sagen, ihr müsst jetzt aber. Und beim Thema müssen, was ihr vorhin sagte, vielleicht den Ansatz zu verfolgen, was können wir gemeinsam erreichen im Gespräch mit anderen und nicht, was will ich jetzt unbedingt? Weil wir so hoch belastet sind, wir Familien generell und wir Väter, weil wir manchmal so sehr stark in die Rolle gehen, der Kümmerer und des Familienoberhauptes und ich regel alles und dann heißt es, alles muss so laufen, wie ich das will. Und die Erfahrung habe ich gemacht, dass das nicht immer zielführend ist, sondern nochmal belastend sein kann, sondern eher zu sagen, was können wir gemeinsam erreichen im Gespräch mit den Experten, die um uns herum sind.
Ja, deswegen ist es, glaube ich, auch immer gut, sich auszutauschen, vielleicht auch sich mit anderen Vätern auszutauschen, um da Inspirationen zu bekommen. Wir haben jetzt, glaube ich, auch wieder diesen Stammtisch online extra für Väter, weil es ja manchmal schon hilft, wenn man sagt, was war denn so ein Wunsch oder so ein Bedürfnis, was du hattest? Was hast du denen gesagt? Lass mal wieder Fußball spielen gehen, jetzt wieder in Klischees oder ein Bier trinken oder sowas?
Ja, das waren wirklich solche Kleinigkeiten. oder lass uns einfach mal irgendwo in unser Lieblingscafé oder irgendwo hinsetzen. Lass uns irgendwo hinfahren. Es können wirklich so Kleinigkeiten gewesen sein, ja. Lass uns irgendwo ein Bier trinken, das stimmt schon, ja. Oder lass uns mal hier unseren Lieblingsfilm gucken, den wir vor 30 Jahren mal gesehen haben. Fast schon so ein bisschen manchmal in Erinnerung schwelgen, in so gute Gefühle geben. So eine Situation kann ich mich auch erinnern, dass mein besten Freund gesagt hat, wir müssen unbedingt diesen Film da aus den 80er Jahren, lass uns den einfach mal gucken. Ja. Den können wir auswendig mitsagen. Komm, wir gucken uns den an.
Ja, das hat ja auch wieder viel dann mit Emotionen zu tun. In dem Fall die guten Emotionen vielleicht auch so ein bisschen wach zu rütteln oder irgendwas, was man früher zusammen gemacht hat. Schulzeit, Fotos anschauen. Gibt's viele Sachen, die man machen kann. Jetzt sind wir ja schon wieder am Ende. Es ist irgendwie die Zeit verflogen. Mir kam es jetzt gar nicht so vor. Aber wir haben am Schluss ja immer diese Fragen. Du warst bei uns ja schon mal im Podcast. Du kennst das ja, unsere drei Abschlussfragen. Und das erste gehen wir quasi wieder in eine, wenn man das so sagt, negative Emotionen. Was ärgert dich oder bringt dich total auf die Palme?
Natürlich bringt mich auf die Palme und da habe ich ganz große Sorgen, ist die politische Entwicklung. Die macht mir gerade sogar richtig Angst, wenn wirklich wir sehr stark nach rechts driften und mittlerweile ein Framing passiert, das gesagt wird, Inklusion ist zu teuer und muss weg. Und das macht mir gerade Sorge, weil das setzt sich in den Köpfen fest. Aus einer bestimmten politischen Ecke kommen immer mehr dieser Botschaften. Eingliederungshilfe, Assistenz, ist alles zu teuer. Können wir uns nicht mehr leisten. Und dann wird wir gleichgesetzt in dem Framing, Menschen mit Behinderung kosten zu viel Geld. Inklusion kostet zu viel Geld. Und das muss alles weg. Das bringt mich auf die Palme. Und das macht mir auch richtig Angst. Das macht mir Angst, weil ich große Sorge habe, dass sich das in immer mehr Köpfen festsetzt und wir irgendwann dort auch politische Entscheider haben, die das auch genauso umsetzen.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es wie so ein Riesenrückschritt ist in vielen Themen, dass wir gesellschaftlich was erreicht hatten, wo wir irgendwie mehr Zusammenhalt hatten und jetzt geht es immer nur noch um Separation, um Feindbilder aufbauen und sagen die und angebliches Leisten, wobei das ja überhaupt nicht stimmt, ne? Aber eigentlich geht es, glaube ich, um Neid oder darauf zu gucken, jemand anderes könnte mehr haben als ich und deswegen muss ich jetzt gegen den sein oder gegen die. Ja. Aber ja, ganz eigenes Thema. Was hilft dir denn, mit so Emotionen umzugehen oder wenn es besonders stressig ist, wieder runterzukommen?
Dann hilft mir wirklich der Kontakt zu meinen engsten Freunden. Ja. Das hilft mir wirklich am meisten. Und mittlerweile sind wir auch wieder so weit, dass wir feste Termine im Kalender haben. Das hat auch einige Zeit gedauert, bis wir das wieder etablieren konnten. Jetzt haben wir feste Termine im Kalender. Die sind auch heilig. Natürlich fallen die mal aus, weil irgendwas ist oder so. Aber sie sind fest im Kalender und die sind wichtig. Und dann sind wir dort auch mit 4, 5 Männern dann zusammen. Und wir spielen Karten, unterhalten uns, irgendwas in der Richtung. Und das ist gut. Das hilft mir sehr.
Das ist ja auch nochmal ein guter Tipp, vielleicht das früher zu etablieren als feste Termine für beide Partner, dass jeder so seine Zeiten hat, wo man dann Menschen treffen kann. Und was ist dein persönlicher Herzenswunsch?
Den ich sogar jetzt in diesem Jahr auch erfüllen werde. Ich werde mit meiner Frau mal wirklich ein paar Tage Urlaub machen.
Wow, das klingt ja richtig so. Manche haben da ja so ganz große Themen, aber das ist ja eigentlich so wirklich sehr persönlich. Und dass du dann mit deiner Frau das zusammen machst, finde ich richtig schön. Wenn das dein größter Wunsch ist, zu sagen, jetzt ist vielleicht die Zeit zu zweit wieder angesagt, ne?
Ja, und wir haben durch diese neue Möglichkeiten jetzt der Wohnsituation für Amelie, haben wir jetzt auch, es hat so Spaß gemacht, ich habe meine Frau Urlaub geplant.
Ja, wo geht's denn
das,
hin?
Wir mussten das lernen. Wir mussten lernen, uns hinzusetzen und gemeinsam Urlaub zu planen. Das haben wir 18 Jahre lang nicht gemacht. Das hat total Spaß gemacht.
Ja.
Wir lernen gerade in unserer Partnerschaft, fangen wir gerade an, neue Sachen wieder zu lernen, was total Spaß macht. Und jetzt wirklich, also wir kannst ja ruhig verraten, wir werden in diesem Jahr nach Mallorca fliegen. Und haben uns ein kleines Apartment irgendwie fernab dieser ganzen Touristenhochburgen und sowas. Und dann werden wir da sein, ganz ruhig und abgeschieden und werden das nochmal genießen und werden da einfach ein paar Tage sein. Zu zweit Urlaub machen, das ist schön. Das ist das Schönste überhaupt, sowas machen zu können. Das ist Luxus.
Da wünschen wir euch natürlich alles Gute dafür, aber vor allem war das jetzt auch, finde ich, nochmal ein sehr inspirierender Abschluss, weil ja doch es nicht immer einfach ist, auch die Partnerschaft, sage ich mal, muss einiges mitmachen, allein deswegen, weil man so wenig Zeit füreinander hat, ne? Und das alles gemeinsam durchzustehen, auch durchzuhalten vielleicht, auch mal aneinander zu geraten, das ist einfach ja nochmal was ganz, ganz anderes als in einer normalen Partnerschaft. Und jetzt zu hören, dass ihr euch das ermöglicht, dass ihr da diese Zeit zusammen habt, das freut mich richtig. Und dann nehme ich das mal so als Schlusswort, als Inspiration. Vielleicht wünschen sich das ja auch andere Paare, wo so ein Umbruch ansteht, wo die Kinder volljährig werden, zu sagen, Mensch, das könnten wir eigentlich auch mal wieder machen. Haben wir vielleicht gar nicht mehr dran gedacht, weil es schon so lange her ist, dass wir das mal gemacht haben. Genau, also sehr, sehr schön. Vielen Dank für deine ganzen Inspirationen hier im Podcast, Marco. Dann wünschen wir dir und deiner Frau einen wundervollen Urlaub.
Oh, vielen lieben Dank und auch ja sehr gerne. Nochmal vielen lieben Dank, Christine. Danke, dass ich nochmal dabei sein durfte. Und ja, wir sind schon jetzt schon gedanklich in den Urlaubsvorbereitungen. Ja, klar.
Sehr schön. Dann packt eure Koffer und dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend und mach's gut.
Danke, danke. Ebenfalls. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Wir haben gehört, wie wichtig es auch für Väter ist, ihre Emotionen zuzulassen und darüber zu sprechen. Wenn du dich für die 5 Phasen des Bewältigungshandelns von Professorin Christa Büker interessierst, findest du einen Link in unseren Shownotes. Und wenn du selbst Vater eines behinderten Kindes bist und dich mit anderen austauschen möchtest, dann schau dir unser Online-Seminar Männerzeitraum für unsere Mitglieder an. Der Gestalttherapeut und Coach Rainer Miller gibt dort Vätern, die mehr tragen, als man sieht, einen Raum für Austausch. Den Link dazu findest du ebenfalls in unseren Shownotes oder auf unserer Website unter Angebote und Seminare. Nun wünsche ich noch einen guten Start ins neue Jahr. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, deine Christine.